Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese Episode hatte ich das besondere Vergnügen, die hinreißende Graziella Cucchiara zu treffen. Ihr wisst schon, die mit den großen farbigen Brillen und dem bunten Haarband. Sie war unter anderem bei The Taste und bei Kitchen Impossible schon zu sehen und steht in München im Dienste der Kulinarik. Zuerst mit ihrer Kochgarage und jetzt mit ihrem Alimentari da Graziella. Und sie hat mich hier in Hamburg besucht und wir haben einen wunderbaren Tag gemeinsam verbracht. Wir waren zuerst auf dem Isemarkt, dann haben wir einige nordische Snacks genossen und, wie sie sagen würde, ganz viel gequatscht. Gequatscht haben wir über ihr Leben, wie sie überhaupt zum Kochen gekommen ist. Sie ist nämlich keine ausgebildete Köchin. Sie war früher Musiktherapeutin, Grafikerin und ist gebürtige Argentinierin, wenn auch italienischstämmig. Und das kommt natürlich bei allem durch, was sie macht, was sie kocht, wobei sie auch die exotische Küche mag. Weitergezogen sind wir dann ins Kochkontor, wo sie ihr Kochbuch Mamma Mia präsentiert hat. Und natürlich erzählt sie uns ganz viel übers Kochen, übers Essen und die richtigen Lebensmittel. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wir hatten den auf jeden Fall und ich denke mal, das ist ansteckend. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt erstmal noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espresso-Maschinenabteilung mit Produkten von ECM, Becerra, Rocket und Profitec. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also, viel Spaß beim Shoppen. Ja, und jetzt geht's los mit Graziella Cucchiara. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Und noch ein Hinweis jetzt, der Dialog geht sofort los, ohne Begrüßung, ohne irgendwas. Das gehört so. Ich hatte schon vorher auf Aufnahme gedrückt und wir haben komplett die Begrüßung vergessen. Einfach losgequatscht. Also viel Spaß.
Ich mache alle Musik Tipp oder Art. Für mich stehe ich auf, mache ich meine Mokka und schalte ich etwas Musik, egal in welcher Form. Arbeite ich unten in meinem Laden nur mit Musik. Aber es gibt so eine Art von Musik, die ich nicht mehr als 5 Sekunden vertrage. Das ist Hard Rock.
Hard Rock kannst
du nicht? Nein, nein. Eine liebe Mensch, die ich kenne, ist Lucky Maurer. Und bei Lucky.
Der ist doch auch Vollmetaller.
Vollmetaller, ich war. Bei seinem. Letztes Jahr habe ich das Glück mit ihm oder bei ihm kochen können. Mhm. Bei seinem Festival, die er macht, das Thema war Not Italiana. Ich habe die berühmte Kitchen Impossible Lasagne gekocht. Und ich bin einen Tag vorher verreist, weil ich dachte, oh, so, ich mache gerne keinen Stress. Ich bin schon 67, muss ich nicht 2 Sachen gleich machen, kann ich nicht mehr. Und dann reise ich immer so einen Tag vorher und mich ja, so wohlfühlen, kennenlernen.
Akklimatisieren.
Akklimatisieren heißt. Dann komme ich in die Küche, nur Männer, ich war die einzige Frau und die andere Frau war die Kühe im Stall. Alle mit schwarzen T-Shirt, alle mit diesen Metall-dekorative Zeichnungen. Und ich war mit meinem Pucci bunte Kleid. Die einzige Dame am Kochen. Und irgendwann ging mir dieses Metall schon an die Nerven. Und dann komme ich in die Küche, voll von Männern. sage, Leute, kann man nicht Eros Ramazzotti hören? Die haben mich alle angeschaut, wie vom Mars gekommen. Sofort habe ich mitgedreht und weggegangen. Nee. Habe ich sofort verstanden.
Und die waren alle am Headbang und du im Cyndi Lauper-Style, eher?
Ja, da habe ich gedacht, okay, das bleibt mir nur übrig, dass ich mir auch bewege mit diesem Rhythmus. Ja, und dann habe ich das gemacht.
Bist du überstimmt worden. Aber ja, du würdest es zu Hause nicht hören?
Nein. Höre, morgen mit dem Kaffee ist Meditation Musik, das ist meine Meditation Katzenmusik auch, die bleiben still und ruhig. Mhm. Und ich mache meine Gymnastik, dann kommen, kann auch Salsa sein, kann auch in Laden ist nur italienische Schlager.
So 70er, 80er, ja, 90er, ja, ja, aber nicht zu modern.
Gianna Nannini,
Was gibt's denn?
Albano Romina Power,
Ricky Poveri,
Puh, ja. Also wirklich, und ich kann auch manchmal uralt, noch so alter, napolitanische Lieder, das höre ich gerne.
Ich habe ja mal in der Musikindustrie gearbeitet. Ich habe früher zusammengearbeitet mit Umberto Tozzi. Ach, ja. Und ich habe auch mal Adriano Celentano kennenlernen dürfen.
Ah, das ist schon ein Mann, bel uomo.
Ja, aber der war ein bisschen eigen. Meine Eltern hatten immer ganz viele Platten von Celentano und als ich ihn dann kennenlernte, habe ich gesagt, oh, der große Celentano. Ja. Und dann, hat sich aber nicht für mich interessiert. Ich war irgendwie
Peanuts.
Peanuts, genau.
Piselli, ja. Heißt das
heute. Und ich musste,
also meins war ein bisschen arrogant.
Na, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich fand es trotzdem toll. Wir sind schon mittendrin. Ja, hab ich dich vorgestellt? Graziella ist bei mir und ich sage nochmal den ganzen Namen, inklusive Familiennamen, Graziella Cucchiara.
In der Mitte gibt es noch einen Namen, Susanna.
Susanna?
Ja, in Italien haben wir gesagt, Susanna Tutapana.
Graziella Susanna Cucchiara. Und ich bin der Boris Achim Rogosch.
Ah, auch mit drei.
Ja.
Naja, viele fragen mich von wo kommt Cucchiara.
Ja.
Cucchiara?
Genau. Dankeschön, ne, dass die...
Wer macht den Podcast?
Hast du deine Fragen mitgebracht? Ist gut.
Okay, weiter. Cucchiara, viele fragen mich, ob mit Cucchiaio zu tun hat, weil ich koche, da verbinde ich mich mit meinem Familienname, aber eigentlich die kommt aus dem sizilianischen Dialekt und ist das Mauerkelch, die auch eine Cucchiara. In Spanisch wird diese Mauerkelch Cucchiara genommen und in Sizilianisch Cucchiara.
Okay, bedeutet, dann wissen wir, was deine Familie mal getan hat.
Ja,
früher, ne?
Vielleicht war ein Mauer.
Ja. Haben große Kathedralen verputzt. Ja, vielleicht.
Ich weiß ja nicht, das ist uralt. Eigentlich war meine Uropa, der Sizilianer, die von Sizilien nach Ligurien, nach Genua gefahren ist, weiß ich nicht wie, aber von Genua, den Schiff. 1888 nach Buenos Aires. Ich musste das noch wieder alle recherchiert und lernen bezüglich die letzte Kitchen Impossible, weil ich wollte, dass der Tim Melzer den Reisen meine Uropa leidet sozusagen.
Da hast du ihn nach Sizilien geschickt.
Da habe ich nach Genua. Ach so, und Genua, in Genua nach Buenos Aires.
Wie lange war denn die Familie in Genua dann?
War nur meine Uropa. Meine Uropa mit 15 Jahren verlässt.
Mit 15? Ja, was das war muss man so sich mal vorstellen,
ja,
oder?
Und diese Zeit, 1888, verlässt die Familie. Die Familie ist geblieben, ist sie, aber ich habe überhaupt keine Information, wo sein kann. Und von Genua, wie viele Italiener damals, nimmt sich ein großes Cargoschiff und fahren von Genua nach Buenos Aires.
Wieso sind eigentlich damals so viele nach Argentinien gegangen? Haben die das ausgelobt?
Ja, die wollten La America machen.
Ja.
Also so wie Cristoforo Colombo geschafft haben, bis in viele Jahre, so 400 Jahre später, wollten das Gleiche machen. Ich weiß nicht, was die versprochen haben in Südamerika. Es gab viele Grundstücke.
Ja, also, es gab viel Land, klar.
Viel Land, würde ich sagen. Und das war vielleicht doch ein Potenzial, um sie zu entwickeln. Aber kam alleine. Danach hat die Frau kennengelernt, früh und jung verheiratet. Und
die war dann auch italienischstämmig?
Sehr wahrscheinlich. Ich kann über meine Opa und meine Oma erzählen. Meine Opa, der Sohn von dieser Uropa, war auch aus Sizilien, natürlich Diversität, aber meine Oma aus Le Marche, das ist die, was ich Information nach habe.
Le Marche ist auf der Adria-Seite.
Genau, und
Ja.
Le Marche ist
Ancona, Perugia
ja,
da.
also in Ascoli Piceno
Also so
und
relativ
dann Rimini sozusagen wegen Le
unter, also
Marche.
relativ mittig,
Ja,
oder? Ja, okay.
also eine sehr schöne Gegend, unbekannt, wenig entdeckt von Touristen.
Ja.
Und da kommt diese berühmte Innerein-Lasagne aus der Region.
Über die sprechen wir gleich noch. Oder magst du nicht mehr über die sprechen?
Doch,
Doch, doch, doch, doch,
ja.
doch,
Ich
doch,
bin
doch.
Vincis Grassi-Frau.
Ja, für die, Vincis
Signora
Grassi.
Vincis Grassi.
Hast dich noch nicht umbenannt. Vinci kommt ja von,
Ah, ja, Vinci.
habe ich mal gehört irgendwo die Geschichte.
Gibt es viele Legenden, wie viele in Italien, aber eine finde ich lustig. Als die Österreicher schon ein bisschen in Norditalien waren, gab es eine Vinzen, die war, welche Kategorien der Militär hatte, Ranche, war in die. Nicht Offizier oder etwas so. Der hieß Vinzenz und er mochte Innereien. Und seine Diener damals hat diese, per Zufall diese Innereien zwischen Teig gestellt, ein bisschen Bechamel drüber und so hat so geliebt, dass er wollte immer diese Win und ah, aber du weißt, die Leute deformieren so die Sprache oder ändern die
Ja,
Worte
klar.
mit den Zeit.
Entwickelt sich immer weiter,
Genau,
ja.
und dann hieß Vincis Grassi. Grassi, weil er ein Graf war, genau, das war ein
Ach
Graf.
so.
Viele sagen Grassi, weil wirklich so fett in diese
Ja.
Innereien Ragout
Genau,
ist.
das habe ich nämlich auch gedacht.
Ja, man weiß es nicht, aber die Name ist einmalig und denn das Rezept ist einmalig, weil es gibt nirgendwo Vincis Grassi, es gibt nur in Le Marche und besonders in Macerata. Ja.
Macerata. Aber das ist ja auch so verrückt in Italien, dass du ja in dem einen Ort hast du das, was Tradition ist, 10 Kilometer weiter hat man eine ganz andere und da heißt es auch das schon
Andere.
wieder ganz anders,
Oder
ne?
hast du das gleiche, Tortellini?
Ja.
Tortellini können Sie mal andere heißen, wenn noch ein bisschen kleine, noch ein bisschen
Ja.
große und noch ein bisschen weit weg
Ja.
von Emilia-Romagna.
Und dann sagen sie, ach, das ist was ganz anderes. Die machen das
Ja,
ganz
und die
anders, ne?
Beste sind wir.
Ja, immer, immer.
Immer.
Aber das ist doch schön. Ich meine, dieser Stolz, ne? Dieser Stolz für etwas, was man wirklich nur in seiner Region hat. Das, glaube ich, ist in Italien fast einmalig, oder?
Doch, und danach kommen die
Dann
Franzosen.
kommen die Franzosen. Ich habe ja heute dir auch ein bisschen was Nordisches kredenzt. Wir waren ja auf dem Isemarkt an der Isestraße und ich habe dir Sprotten mitgebracht. Ich habe dir Deichkäse mitgebracht. Ich habe
Ja,
dir
geil.
Matjes. Vongole ist aus dem Limfjord, also aus dem Norden. Eine Algenbutter habe ich dir gemacht.
Ah, ja.
Das ist so
Und der
richtig,
Rest
das ist so
auch
richtig
Norwegen.
typisch. Ja, der Deichkäse.
Salzis, Deichkäse
Ja,
und.
genau. Das Ostseesalz ist jetzt ungewöhnlich. Das
Also
habe ich auch
ich
noch.
würde nie hier nach Norden kommen und mich wünschen eine Lasagne. Nein, ich esse regional, egal wo ich bin, mag ich gerne die Zutaten aus der Region.
Ja. Ich habe mal irgendwo gehört, du bist ja auch nicht so ein Fusion-Freund, ne?
Nein.
Also schon Traditionalistin,
Ich
ja?
glaube, war ich ein Fusion-Mensch, bevor ich mich selbstständig gemacht habe mit den Kochgaragen, so meine erste Kochschule für Kochevents sozusagen. Weil die haben uns immer wie Mamas gesehen, Mamas und Papas, weil die waren mehr Männer in der Küche. Aber wir haben gekocht wie Mamas. Also Mamas hat ein paar Sachen, eine Mörser und beginnt man. Und was soll ich? Natürlich kann ich dir Bali mit deutscher Küche verbinden. Kann ich. Aber warum? Warum solle ich? Also ich bin wahrscheinlich per Natur eine, die möchte Tradition aufbewahren in der Küche.
Ja, es geht mir auch so. Also so kompletter Mix-up finde ich auch nicht gut. Funktioniert nicht. Also ich brauche auch irgendwie alles mit Tradition und ich gehe auch viel mehr noch dahin zurück. Und wenn wir jetzt über Vinci's Grassi sprechen, ja, dass es ja nur da gibt, ist denn das so, weil du ja sagst, das sind Innereien, wie viele unterschiedliche Innereien sind denn da drin?
Naja, muss man sagen, dass in der Region, und ich war in der Region letzte Juni 2023, habe ich gelernt, dass es gibt keine feste Rezept mit Vinci's Grassi, weil der Vinci's Grassi ist geboren von Reste, die den okay. in eine den Bauern hat, also den Bau, und egal welche Innereien, heute sind Innereien von Hähnchen und Ziege, nennt man die, morgen ist Kalb und Kuh, nennt man das, deswegen muss man die Innereien,
also was du da hast.
Was du da hast. Ja. Natürlich überlegst du dir, diese Rezepte ist von Le Marque wahrscheinlich aus 18. Jahrhundert nach Argentinien. Die Familie, meine Oma, hat weiter gekocht und ich habe kennengelernt, dass Rezepte meine Oma, die schon vielleicht doch verfeinert oder sie konnte nur zwei Innereien, ich nehme immer Hühner klein
ja.
und Kalbsinnereien.
Okay.
In Europa war diese La Vaca Loca, also die Hirn mit den Kühen war diese BSF.
Oder Rinderwahnsinn.
Rinderwahnsinn. Und deswegen eigentlich ist verboten, Kalb oder Rind Hirn zu bekommen. Aber kannst du von Schwein.
Kannst du von Schwein,
ja. Das ist das Gleiche.
Mhm.
Ich habe Verfeiner, weil ich mag gerne Säure und andere Geschmacke. Deswegen, ich lasse die Kruste, also braunlich werden oben von der Bechamel. Und dann kommt braune Butter und Kapern. Weil ist diese Säure...
Ich liebe Kapern.
Ich liebe... Aber okay. Meine Kapern sind Kapuziner-Kapern.
Willst du meine Kapern-Freundin werden?
Ja, da, genau. Jetzt, ich bin nicht deine Austern, aber...
Nee, das ist ja Monika. Monika Fuchs ist meine Austern. Ich liebe Kapern.
Kennst du Kapernblätter? Eingelegte Kapernblätter?
Ja.
Dann bekomme ich auf Lampedusa. Geil, ich finde nachhaltig von den Pflanzen bearbeitest du alles.
Kannst du alles
Blüten
nehmen.
Oder nicht Blüten.
Ja.
Und die Blätter, sogar die machen crunchy, die lassen trocken
ja.
Und dann kannst du über den Vitello Tonato zum Beispiel oder in eine Sandwich oder eine Kartoffel. Ich nutze viel Kapern, weil es ist eine Alternative, wenn du etwas vegan, die irgendwo im Hirn klingt nach Fisch. Weil viele verbinden diese, haben schon ein bisschen Algegeschmack, ne, die Kapern.
Mhm.
Verbinden mit Fisch. Dann mache ich zum Beispiel eine vegane Kohltonato, weil es ist eine gegrillte Spitzkohl.
Kohltonato.
Ja, ja. Aber es gibt kein Tuno. Es gibt nur Kapern, Wasserkapern.
Aber ich merke es nicht.
Und eine Mayo, die mache ich mit Aquafaba. Und das ist super.
Ja, herrlich.
Ja.
Also da experimentierst du aber schon rum dann. Also du entwickelst schon neue Sachen für dich.
Doch, auch. Weil ich möchte ein neues Kochbuch machen.
Ach so, ja.
Nur mit vegan.
Ja, aber
geile vegan, die schmeckt.
Wir springen ja hin und her, Kochbuch.
Das
natürlich
ist aber typisch.
Natürlich.
Wie viel Zeit haben wir?
Ja, endlos.
Na gut.
Also, aber es gibt ja ein aktuelles Kochbuch, Mamma Mia.
Mhm.
Ja, das ist ja draußen. Und das sind ja so, sagen wir mal, traditionelle Gerichte. Ja. Aus deinem Leben, die du ewig schon kennst und auch entwickelt hast und auch in der Kochgarage gekocht hast.
Doch, Kochgarage hatten wir, ich würde sagen, wir kochen mehr jetzt in Alimentari.
Früher meine ich, ja.
Genau, früher haben wir mehr exotisch.
Mehr exotisch,
manchmal eine italienische, gab es immer Nudeln natürlich in der Kochgarage, weil in dem waren immer die Italiener und Kneten finde ich obegeil. Aber kneten kannst du auch des Sambals in Sri Lanka, kneten kannst du in asiatischer Küche, kneten gibt es viele Teigmöglichkeiten. Aber es gab immer Ravioli oder Tagliatelle, Cappelletti oder Tortellini, also es gab immer etwas zu tun mit den Händen. Dann kam die Pandemie, bricht meine ganze Businessplan und bleibe ich mit der Idee, einen Lebensmittelladen. Und in diesen Lebensmittelladen kommen schon fast so wie früher vor der Pandemie viele Events. Und dann machen wir auf jeden Fall nur Italienisch.
Ja. Und nichts mehr exotisch.
Ja, exotisch, wenn ich mag gerne Sizilien oft, ja, da, weil in Sizilien.
Das ist ja schon exotisch.
Ja, waren die Sarazene, die Nordafrikaner, ja, da haben Salzzitronen, die Aubergine, die keine Gemüse aus Italien kam von den Orient.
Ist ja ganz vieles nicht, ne? Italienisch. Auch die Tomate kommt ja aus Südamerika.
Logisch,
ja?
Aber die Italiener sagen, sind wir die Erste.
Natürlich, natürlich. Und weißt du, hier oben im Norden isst man ja gerne Grünkohl, ne?
Mhm.
Und da denkt man, das ist von hier.
Aber
nee, der kommt vom Mittelmeer.
Was ich
das ist, du,
von
das,
Italiener
was,
wahrscheinlich.
Nee, natürlich. Du kennst doch den Schwarzkohl.
Cavolo Nero.
Ja, das ist quasi ja der Ursprung des Grünkohls. Vielleicht kommen jetzt ein paar die, und sagen,
muss
ich
muss man recherchieren. Das ist eine neue Aufgabe für mich.
Ich hab einen Podcast über Grünkohl gemacht.
Aber ich finde, weißt du, was ich finde? Mir interessiert nicht wirklich die Geschichte der Koch. Die Gerichte ist uns, diese Geschichte, diese Ursprung und Traditionen eines Zutaten. Wo war, wie viel ist er gewandelt mit den Kolonien, warum die Okraschote ist es in Indien und auch in kreolische Küche. In kreolische Küche hast du auch Curries. Mhm. Also das fasziniert mich.
Das fasziniert dich?
Ja.
Ja, ja, ich finde das auch total.
Und wenn ich irgendwo gehe, dann muss ich so die Religion, Kultur bedienen, trage ich ein Trachtkleid und dann beginne ich zu kochen. Dann bin ich bereit, um diese Gerichte zu verstehen. Warum?
Und dann lernst du es ja auch, dann lernst du eine Kultur ja auch am ehesten kennen. Über ihre Küche. Oder kommst da ganz nah ran.
Kochen verbindet Kulturen, finde ich. Ja.
Wurde denn bei euch, ich gehe jetzt nochmal ein bisschen zurück, in deine Zeit als Kind oder Jugendliche in Argentinien, wurde da immer Italienisch gekocht? In der Familie?
Na, wurde immer Asados gekocht, so Grill. Ja, Mama, ja, schon ein bisschen, aber Mama Seite war Spanien, bedeutet, war mehr spanische Kochen. Die Oma von Papas Seite hat Italienisch gekocht. Ali war eine Mischung.
Und dann bist du aber ganz gut aufgewachsen, ne? Da konntest du dich ja eigentlich nicht beschweren.
Nein, mit dem besten Fleisch der Welt.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Das kann ich nie irgendwo finden. Also meine Zeit mit Grillen.
Weißt du noch, wann du das erste Mal gekocht hast? So selber gekocht? Weißt du das noch?
Doch, ich hatte aber schon den Frick im Kopf, diese Kulturen bringen, verbinden und. Da war meine Familie, war meine Schwester, mein Bruder, wahrscheinlich die Freundin, mein Bruder, meine Oma, mein Papa und ich plus mein Papa, meine Mama, ich und plus meine Freund. 7 Personen, dann komme ich mit der Idee, eine griechische Abend zu machen.
Griechischen Abend?
Ja, aber ich hatte vielleicht 19 oder 18 Jahre. Dann es gab keine Wikipedia, noch weniger.
Wie kommt man denn da auf Griechisch?
Das kann ich ahnen, das fragst du mich nicht. Dann gehe ich zu einer Botschaft. Eine Botschaft in Buenos Aires.
Genau, Internet. Frage, das früher Kinder, die Jungen, die jetzt zuhören, früher, wenn man kein Internet, ging man in die Botschaft und hat sie informiert.
Das gab es nicht.
Du hättest auch noch in die Bücherei gehen können.
Ja, natürlich, aber in Buenos Aires gab es nicht so eine Hugendubel oder eine Thalia, ich erinnere mich nicht. Dann ging ich im Buenos Aires Zentrum zum Botschaft, warte Stunde, okay, der Konsul habe ich nicht erwischt, aber eine Sekretärin, habe ich gesagt, wie ist man bei euch? Die haben mich angeschaut, wie außerirdisch.
Hätten Sie gern Visum, nee, Rezepte?
Nein, ich möchte wissen, wie man kocht. Okay, hat er mir ein paar Rezepte gegeben, und dann wollte ich wissen, wie man kleidet, weil ich hatte immer diese Marke, ich muss mich verkleidet als die Tradition Dinge. Gut, dann habe ich genäht für mich und meine Freunde, die waren via die Events Organisator, meine 5 Menschen Familie. Und dann haben wir als Grieche, griechische Musik natürlich gab es als Hintergrund. Und ich und meine Ex-Freund oder Ex-Mann, erster Mann, haben wir diese griechische Abend, also meine Familie hat das nicht verstanden.
Genau,
das war ich auch außerirdisch.
Dazu lief von einer VHS-Kassette wahrscheinlich Alexis Sorbas.
Ja, Sorbel Griego. Aber ich hatte diese, vielleicht wäre besser Pass als Mensch in Hollywood. Ich liebe Showbusiness, ich liebe Musik, Filme, Ja. Also Filme, ich kann mir sitzen und in ein Kino gucke mir drei Filme eine hintereinander.
Nee, aber er hat ja auch geklappt irgendwann. Ne? Jetzt bist du ja ein Showstar.
Nein,
aber du bist eine Person des öffentlichen Lebens auf jeden Fall. Die Leute erkennen dich, ich meine, ich habe es ja gesehen, ja, ich weiß das ja. Nee, eben auf dem Isemarkt, natürlich haben sich ganz viele umgeguckt und haben gesagt, ah, das ist die.
Ich vergesse das.
Ich habe auch ganz viel erzählt, dass du kommst und dann haben gesagt, erstmal, welche ist das? Und dann muss man bei dir sagen, verrückte Brille, Stirnband.
Ja.
Ja? Und dann sagen, ah, oder Stirntuch und alle, ach die, ja, ach die ist toll.
Ja, aber ich bin kein. Warum bin ich.
Es ist jetzt
nicht
Hollywood, aber.
Nein, ich hätte diesen Lebensrhythmus nicht geschafft. Und ich übertreibe nicht das mit den öffentlichen Mensch, wie heißt man?
Person öffentlichen Lebens.
Genau, weil ich möchte auch mein Leben haben. Und ich merke schon, wie viel mit so einem kleinen Teil meiner Liebe im Fernsehen, wobei hatte ich das Glück, in einer von den geilsten Kochsendungen teilzunehmen.
Nach wie vor.
Ja, aber ich vergesse manchmal, aber meine Leute, die steht so wie heute oder du oder meine Freunde, sagen, mit dir so möglich zu gehen. Du guckst nicht an, wie die anschauen. Weil ich mache immer meinen Tag ganz normal. Ich denke nicht, war ich im Fernsehen.
Das ist aber auch gut so. Ne? Sonst würdest du weniger spontan.
Ja, oder oben gebucht. Weißt du, da hast du wirklich einen Kalender voll oder jemand füllt einen Kalender. Im Moment kann ich immer meinen Kalender selber füllen und kann ich immer meine Community selber antworten. Ich plaudere viel mit meinen Followern.
Das ist toll.
Ja.
Und das ist ja auch eine Art von Wertschätzung, die ja ganz wichtig ist, ne? Dass das nicht, ach, die ist so abgehoben, die meldet sich gar nicht, da hört man gar nichts. Nein, aber du hast ja auch das Herz am rechten Fleck. Und ich gehe aber zurück, sonst ist das zu viel Lobhudelei. Kennst du das Wort Lobhudelei?
Wahrscheinlich Hamburger Sprach, oder?
Naja, weiß ich gar nicht. Nee, aber also sonst sind zu viele Komplimente, meine ich.
Ah.
Aber wir haben den griechischen Abend.
Ja.
Der in den griechischen Klamotten. Mit griechischer Musik. Kam das gut an? Oder haben die gesagt, ja, die Graziella, das macht ja so
was. Naja, komisch. Meine Familie hat immer gesagt, dass ich ein bisschen verrückt bin. Da war ich schon verrückt. Wollte ich einmal Klavier in Freiheit spielen. Meine Mutter hat immer Nein gesagt und dann habe ich gewartet, dass meine Mutter zum Einkauf gegangen ist. Dann ich mit meiner Schwester und meinem Bruder haben wir mein Klavier auf der Straße, platziert und ich mit Sonnenschein und Publikum gespielt. Natürlich kann meine Mutter, musste ich den Klavier wieder
nach.
Aber das waren schon 10 Minuten Show, Outdoor-Show.
Aber du hast die Bühne gesucht.
Ja.
Du hast sie gesucht und irgendwie kam sie. Sie kam dann irgendwie über Umwege, weil zwischen den griechischen Abend und dass du dann irgendwie in der großen Abend-TV-Show warst, waren ein paar Jahre dazwischen und du hast ja auch ganz andere Sachen gemacht. Ne?
Ja, da
was
war ich in Italien.
Du hast ja auch nicht Köchin gelernt, sondern du hast ja was ganz anderes, du hast ja ganz andere Jobs gemacht.
Ich hatte eine Gymnasium mit pädagogischer Orientierung, bedeutet konnte ich Lehrerin sein, aber ich didaktisch, ich habe kein Geduld. Dann habe ich gesagt, okay, Nachmittag hatte ich Musik immer, weil dieses Noneninstitut hatte pädagogische bis um 2, dann Mittagessen und dann ab 3 bis um 7 Musikakademie. Und da war geil, weil haben wir Komposition gelernt, Erkennung von Opern musstest du wissen, wer war der Kompositor oder tralala, Orchesterdirigent mussten wir können.
Orchesterdirigieren?
Dirigiert. Natürlich war ich nicht in der Oper, aber du hattest eine Kapelle oder du hattest eine kleine Gruppe, die Kollegen waren oder die Studenten, die schon fast fertig waren, haben gespielt und wir mussten dirigieren lernen. Oder
spannend.
Chor. Also wirklich, war schon geil.
Kannst du singen?
Ja. Du weißt, muss man üben, ne?
Ja.
La 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 la.
Ah, das kommt aber gut raus.
Ja, ich war Mezzosoprano in der Chor.
Ich wünschte, ich könnte singen. Ich wünschte, ich könnte, aber ich kann keinen Ton halten, ich kann auch kein Instrument, deshalb bin ich auch in die Musikbranche gegangen.
Ah ja, weil du Musik liebst.
Ja, genau.
Ja, wo waren wir? Ah, mit
Musik,
was ich studiert habe.
Dann,
okay, Lehrerin wollte nicht, die nächste Chance war oder Möglichkeit war Konzertistin, weil ich Klavier bis diese Moment.
So gut warst du?
Ja, ja. Also,
ah.
Die Entscheidung war, ich war Klavierlehrerin, bis da habe ich geschafft, aber dann die nächste Stufe wäre gewesen Konzertistin.
Wow.
Und da habe ich gesagt, nein, so viel Reise. Also heute gesehen, da hätte ich das machen müssen. So eine
weg von zu Hause?
Weg von zu Hause.
Bist du denn gern gereist damals schon?
Nee, also du siehst.
Möchtest du noch ein bisschen Verjus drauf?
Ja,
oder magst du den nicht?
Ein bisschen Wasser gemischt.
Oder, ja.
Natürlich wollte ich nicht weg, sonst wäre Konzertistin gewesen. Da wollte ich nicht. Dann blieb mir, habe ich gedacht, eine neue Karriere war Musiktherapie. Wo du Musik, Psychologie, da hatte ich von meinem Gymnasium mit pädagogischer Orientierung, da hatte ich Philosophie und Psychologie und dann Medizin. Dann habe ich 2 Jahre studiert in der Uni. Erstes Jahr musste ich mit behinderten kleinen Kindern, das war okay. Aber dann musste ich ersteigen mit den Erwachsenen, da wollte ich nicht. Dann in der gleichen Uni gegenüber Saal war Grafik und Kommunikation. Da habe ich gesagt, ich kann auch sein. Deswegen gehe ich da hin. Und da habe ich begonnen. Und eigentlich ist es meine letzte Karriere studiert, bis ich Grafikdesignerin und Kommunikation fertig war.
Vielseitig, würde ich mal sagen.
Ja,
aber es ist künstlerisch. Die Linie geht schon so durch, das ist so künstlerisch, musikalisch.
Naja, Business und BBL ist nicht mein Ding.
Nee, gut, habe ich auch nicht angenommen. Aber das Kochen ist ja die, ich sag ja mal, das Kochen ist die logische Konsequenz.
Ja, weil da hast du alles.
Da hast du alles, ja.
Oder der Metier, die ich gemacht habe, oder was ich geschafft habe mit dieser Kochgarage, oder jetzt auch, in dieser Teambuilding-Gruppe, die kochen mit uns, nutze ich alle, was ich gelernt habe.
Also die Gruppen kommen zu dir und eigentlich ist es, ne, es wird gekocht, aber eigentlich ist es natürlich eine Therapie.
Therapie, also ich habe in der Kochgarage viel Menschen therapiert, weil hochkarierte Geschäftsführer oder CEOs bei mir waren barfuß, saßen sich am Boden, ein Saté wie in Bali gemacht. Und das lockere Atmosphäre genossen.
Und ich glaube, das machst du sehr gut, dass du da...
Ja, und die Küche hat eine Power.
Die Küche hat eine Power und die hatten auch dann eigene Gesetze, ne? Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass du diese Gesetze, die vielleicht so sonst in so einer Gruppe existieren, dass du die so ein bisschen anders formst auch, oder?
Doch, aber ich wollte und ich möchte immer noch nicht wissen, wer ist denn Assistentin und wer ist der Chef. Ich weiß ja nie, wer der Chef ist.
Aber das kriegst du raus, ganz schnell. Oder nicht?
Interessiert mich nicht, weil ich behandle alle gleich.
Nee, aber ich meine, vom Habitus merkt man das wahrscheinlich.
Manchmal schon. Oder manchmal ist der Klugscheißer in der Gruppe. Das passiert auch. Da kannst du ein Piep machen jetzt.
Würdest du denn sagen, jeder kann kochen? Nehmen wir mal dein Buch jetzt. Kann da mit deinem Buch jeder kochen, der keine Ahnung hat vom Kochen?
Ich würde sagen, jeder muss nicht kochen können. Mhm. Also das, ich mache nicht alle gut im Leben. Kochen kann ich. Nicht jeder hat eine Begabung zum Kochen und Schmecken.
Aber handwerklich würde es klappen, ja, das zusammenzukriegen?
Schälen kann fast jeder.
Ja, weil ich habe ja eben gesagt, ich kann nicht singen. Und ich glaube auch nicht, dass das nochmal was wird, ja? Bei mir, mit Ton halten und so weiter. Ich habe da einfach nicht das Gefühl für. Aber kann ich das beim Kochen? Kriege ich es einigermaßen hin, dass selbst wenn ich das nicht so spüre, liebe, alles schmecke, dass ich ein Essen hinkriege?
Für mich, alle können kochen. Wobei mit der Arbeit manchmal sehe ich, wie linke Hände haben, ein Mensch, die überhaupt nicht... Manchmal denken, ich frittiere meine Aubergine und sage, ist das Wasser drinnen? Dann denke ich, wow, mein Gott, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es müssen die nicht alle kochen.
Nein, es geht ja aber auch nicht nur um das Essen, sondern es geht ja auch um die Zubereitung. Mhm. Da ist ja schon ganz viel drin. Wenn ich mein Essen selber, also wenn ich einkaufen gehe, so wie wir eben auf dem Markt, ich suche aus, was ich haben möchte, ich spreche vielleicht noch mit dem Markthändler, der es wie im Fall von Malte sogar selber gezogen hat, geht dann nach Hause, bereite alles vor und so weiter. Merkt man das dem Essen an?
Ja, weil Essen ist selber eine Genießen von dem Moment, die du für mich, ne, gehst du einkaufen. Aber es gibt aber Menschen, die auch kochen können aus den Packungen. Also sind halbfertige oder fertige oder kaufen die Pizzaboden und belegen. Es gibt unterschiedliche Kochenart. Wenn du meinst, die kochen so wie du oder ich lieben, es ist eine Leidenschaft. Es ist genießen schon, wenn du gehst und sprichst du mit den Verkäufer im Laden oder auf dem Markt, was gibt's heute? Du hast keine Regel, du brauchst keine Waage, du hast keine Rezepte, du improvisierst mit, was du an den Tag bekommst. So mag ich gerne. Und so bin ich bei mir in meinem Job. Also 16 Jahre mache ich das und bis jetzt keine Kunde konnte sich ein Menü bei mir wünschen. Die können mich sagen, Allergene, vegan, Veggie, die nicht schon ein Problem für uns ist, aber welche Richtung bin ich heute in Le Marche oder in Sizilien, in Trento oder Piemont, nehme ich das selber mit. Und wenn die unbedingt haben möchte, dann sage ich ab.
Okay, und wie entscheidest du? Ist das Spontanität, ist das Gefühl, oder das, was du wachst morgens auf und sagst, auch heute kochen wir das?
Nein, da habe ich kein Programm. Die unsicheren Menschen haben schon ein Programm morgen oder sogar eine Einkaufsliste einen Tag vorher. Ich höre mich, was ich möchte. Möchte ich heute ein Toastbrot mit pochierte Ei und einen Fisch daneben? Dann mache ich das. Oder möchte ich heute vietnamesisch? Mache ich das. Normalerweise unten im Laden koche ich mediterranisch oder italienisch. Da kommen Freunde, Kunde, die Freundin sind oder Kunde oder die Gäste. Oben bei mir, ich wohne oben, über mein Laden.
Das ist ganz praktisch, ne? Oder auch gefährlich.
Ich bin praktisch.
Du bist praktisch,
ja. Die Leute sparen mehr Zeit. Oben gibt es am Fensterbrett eine vietnamesische Korianderpflanze. Da sage ich dir alles. Also unten ist Rosmarin, oben ist Vietnam. Ich glaube nicht, dass alle so kochen können. Und ich improvisiert und manchmal mache ich auch, ich liebe Kühlschrank aufmachen und ich habe mehrere Kühlschränke in meinem Planet. Und dann dahinten gibt es eine einzige grüne Oliven in Olivenöl mit Zitronen. Das inspiriert mich. Also reisen wir heute nach Sizilien, machen wir eine Couscous-Salat. Und so beginnen manchmal meine ganzen Menüs für ein Event.
Okay, ja, aber diese Spontanität, ich koche ja auch am liebsten mit, was ist im Kühlschrank und was mache ich daraus? Und das ist die größte Freude für mich, wo andere sagen, wir haben nichts, das wird nichts, wir müssen essen gehen. Na Quatsch, hier ist doch alles da.
Es gibt immer da.
Ist doch alles da. Aber, und das ist eben diese Fantasie und das macht ja dann auch Spaß. Und das meinte ich eben mit schon nicht das Essen alleine, sondern die Vorbereitung, das Kochen, das macht so viel aus und macht so viel Freude.
Ja, und erzählen macht auch Freude.
Und dann ist das Essen natürlich auch was anderes, ja.
Im Sommer haben wir draußen einen Kübelgarten, deswegen gehen draußen und ernten sich Gurken, Zucchiniblüten, Tomaten, Kräuter ohne Ende, Mangold. Und mit das kommen rein und kochen wir plus ein paar Sachen, die ich kaufe. Aber meine Philosophie war immer, keine Kühlkammer zu haben. Habe ich keine Kühlkammer? Ich kaufe mehrere Mengen und auch nicht große Mengen. Mhm. Weil ich liebe Naschen. Wenn unsere Events sind Reise irgendwo, ist es schön, dass du reist von, keine Ahnung, Tel Aviv bis Jerusalem, machst du die Kurve, landest du in Marokko. Dann brauchst du nicht für 35 Menschen 5 Kilo Couscous. Dann ist es nur eine kleine Schale Couscous. Ja. Und da wirst du einen Löffel nehmen und so geht.
Das muss man ja aber auch erstmal lernen. Ne? Das kriegen ja ganz viele nicht hin. Die Mengen, das ist schon schwierig. Und vor allen Dingen, wenn man so wie du nicht abwiegt. Nein, nein. Sondern immer so.
Ja, ja.
Ja. Ja. Weißt du, was ich mal, weißt du, was ich, muss ich ganz kurz erzählen. Ich habe ein paar Mal in Indien oder Sri Lanka mitgekocht. Und wenn die dann diese großen Gewürzschalen, Schachteln haben, so meistens so Holz, ja, wie so ein riesen Holzschubladen.
Mit Teilchen.
Und, ja, ein paar Teilchen drin und dann ja. so eine, mit der Hand entweder oder mit so einer Schäufelchen und dann immer rein in die Pfanne und du kannst gar nicht so schnell gucken, wie die Gewürze da reinfliegen und dann wird erstmal alles angeröstet. Und dann denkst du schon, oh, das wird ja so großartig. Das wird ja so ein Hammergericht.
Und du musst wiegen?
Nö. Und das meine ich so aus der Hand, so aus der Erfahrung raus. Auch die ganzen Garküchen.
Ja, aber das sind Know-how, weißt du. Das Einzige, was ich nicht kann, ist süß, weil ich nicht süß esse. Bedeutet.
Man muss ja nicht alles können.
Nee, also kann ich aber nicht Tiramisu. Aber eine Tiramisu, ja, das weiß ich schon, 500 Gramm Mascarpone, 5 Eier und eine Hand. Zucker.
So Patisserie auch ist ja auch sehr, sehr...
Oh ja, aber das braucht eine Waage und Präzision.
Oh, ist kleinteilig.
Und Geduld,
ne?
Und Zeit, ja,
das mache ich auch nicht. Das mache ich auch nicht. Also ich finde, Kochen muss auch irgendwie schnell gehen. Also nicht ganz schnell, aber ich mag nicht so über Tage kochen. Also natürlich, wenn ich jetzt irgendwie eine...
25 Komponenten.
Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt eine Tomatensauce aufsetze oder ein Ragout aufsetze und das dann nochmal irgendwie, was weiß ich, acht Stunden. Das ist fein. Aber ja. Da muss ich auch nichts mehr machen dann.
Ja,
schau ich mal vorbei.
Schälst du die Tomaten, ja oder nein?
Die schäle ich die Tomaten, ja oder nein? Ich, nee.
Ich auch nicht. Also,
ich
schäle gar also, nichts.
Ich glaube, nee, mache ich auch nicht. Also ganz, ganz selten mal. Ich habe übrigens noch eine Tomatensauce im Kühlschrank. Ich wollte dich die mal probieren lassen, aber ohne Publikum nachher. Mir peinlich.
Ich dachte, das ist ein Test. Ich muss verraten, welche Tomaten da drin sind.
Nee. Ich will nur wissen, ob man das als gute Tomatensoße durchgehen lassen kann.
Aber Schale ist es ein Thema. Ein Thema, die ich oft jetzt habe, weil ich möchte, dass die Leute trauen, sich fast nichts zu wegwerfen. Wird das im Bio gut gewaschen oder sehr gut gewaschen und dann können eine Brühe sein. Schale von Zitrone kann man Limoncello machen, kann man essen, kann man als Abrieb nehmen. Da wird viele, viele Zeug weggeworfen hier.
Ich sammle zum Beispiel alle Abschnitte, Gemüseabschnitte und mache dann eine Brühe davon.
Ja, denn was geblieben ist?
Das geblieben ist, trockne ich häufig sogar noch im Ofen. Und machen wir da nochmal Gewürzpulver
ja,
drauf.
Ja, kann auch ein Brühepulver sein.
Brühepulver, ja. Das ist natürlich schon aufwendig. Da sagen viele, kann ich doch auch kaufen, ist doch viel, kostet ja auch nichts. Aber darum geht es ja nicht.
Es geht um weniger Müll in dieser Welt.
Es geht um
nicht,
weniger
dass du
Müll.
Sparst du Geld.
Ja, und du weißt, was drin ist, ne? Das ist ja,
ja
auch mal ganz
weiß
man ja
aber
heute.
Aber allererste müssen wir unsere Welt retten.
Genau, wir müssen absolut und das können wir machen und wir sind häufig geneigt immer zu sagen so ja. Zack zack.
Und diese ganze Sache wirklich kommen wir an die Therapien von Menschen. Aber warum? Weil die nicht zu Hause haben oder haben können oder wollen oder dürfen. Das Zusammenkochen in dieser Art, wie wir machen oder ich gemacht habe. Ist es ein Art für jede Menschentherapie, weil die lassen sich lockerer gehen. Also ich war gestern in
das lockert auf, ja.
Ja, ich war gestern in einer Shooting und dann auch in Hamburg. Und da habe ich in einem Moment mich gefühlt so wie damals in der Kochgarage. Ich hatte und habe immer noch meine Backform Therapietechnik, heiße ich.
Wie geht die?
Ich erinnere mich in der ja, Backform wie Tiefenteller, das mit des Juice, Saft oder etwas, die auf den Backofen kommt. Das ist immer Mama, das ist immer Heimat, das ist immer Schmecken, Umami, wie du willst. Aber Kochgarage, bis die Pandemie kam, waren wir nur für Team-Events. Hatten wir fast keine private Kundschaft, da hatten wir nur Unternehmer. Von alle Welt, Silicon Valley bis ein polnischer Unternehmer, alles da war. Meiste waren Männer. Und ich war zuständig für Fleisch. Und ich verlange immer 10 Tage vorher eine Gästeliste. Aber nicht um zu wissen, wie heißt er, sondern zu wissen, sind mehr Männer oder mehr Frauen.
Ah, okay.
Bedeutet, dann kann ich entscheiden, mehr Frauen, da würde ich leichte Küche, mediterran, nicht so lang kochen, keine große Stück Fleisch. Mhm. Wenn Männer kommen, dann waren, keine Ahnung, die 3 Kilo Roastbeef. Und wir hatten diese gar genau 19 Zentimeter. Das, und noch etwas anderes sind die Geräte. Wir hatten eine volle Vario, kann ich Marke sagen? Vario-Kühlschrank von gar genau, voll von Bier. Wie viele Männer haben sich fotografieren lassen vor diesem geöffneten Kühlschrank? Ja. Und das zweite war diese Bratformtherapie. Ich kam immer mit dem Bratform draußen. Natürlich kann ich tranchieren, aber natürlich, ich wollte, dass diese Männer tranchieren. Ich sage, Männer, ich lasse euch die 3 Kilo Brustbiss, tranchiert ihr,
ja.
Dann machen die Bella Figura, das sind vor den Dinge. Dann kam ich, das, und dann kommt meine Therapie von hinten mit einem Stück frische Baguette oder Brot und ich beginne zu tunken in das Saft. Dann kommt ein Mann, dann kommt ein Mann, dann kommt eine Frau. Und da waren alle, hatten wir schon den Roastbeef gegessen, haben das ganze Saft mit dem Brot. Und es gibt, aber es gibt auch in Italien, der heißt Scarpetta. Bedeutet, wenn du wirklich gehst und den letzten Vinaigrette-Salat und tunkst du oder die Tomatensauce bei den Bolognese-Nudeln und. Und das, als ich gesehen habe, und habe ich wieder gestern gesehen, mit meinen Hähnchen im Backofen, das ist geil. Kein Mensch hat eine Gabel, noch weniger einen Teller, alle ein Stück und dann genießen. Und
ja, Björn Swanson aus Berlin, auch ein Kitchen Impossible-Kollege von dir, der hat ja gesagt, in meinem Sterne-Restaurant möchte ich, dass die Leute den Teller ablecken.
Ja,
ja?
Und machen die?
Ja, er fordert die immer dazu auf.
Ja, super.
Leck ab. Wenn es lecker ist, leck ab.
Heißt oder warum serviert man ohne Knochen? Ja. Ich finde, Knochen leckern ist das Umami pur. Ja. Ich hatte...
Aber das schickt sich nicht, mit den Händen zu essen.
Ja, Entschuldigung, im Wienerwald haben wir immer diese, oder im Biergarten bekommst du diese Tücher, also man kann,
ja, ja.
Oder da wollen ja, wir feiner machen, wir vietnamesische Dampftücher am Tisch.
Stimmt, ja, geht. Aber irgendwie denkt man, das geht nicht. Wir müssen jetzt aber nochmal wieder den chronologischen Strang haben. Also
kann ich ein Brot holen?
Ja, natürlich, mach mal. Oder soll ich holen?
Ja.
Ja, was möchtest du denn gerne haben?
Was du willst, auf meine Tellerchen.
Ja. Was möchtest du haben?
Käse.
Ja.
Also von alles etwas.
Ja, Brot auch.
Brot in den Dunkel.
Das Dunkel.
Ja.
Dann von dem Deichkäse.
Ja.
Von
den Ziegenkäse, von dem Butter. Alles ist so lecker.
Ja. Aber wann bist du denn... Wann hast du denn gesagt, ich gehe jetzt mal nach Italien? War das also, spontan oder war das,
ja,
ich gehe mal gucken, was da los ist? Oder?
Nee, nee. Ich hatte meine Freund, auch Grafiker, haben wir uns kennengelernt in einer Agentur in Buenos Aires.
Mhm.
Und gab es die Argentinier, haben den Krieg mit England, also sagen, gewünscht, produziert oder gemacht. Und dann habe ich so mit einem Volk, die einen Tag in der gleiche Piazza de Mayo, in der gleiche Platz und schimpft gegen die Löhne oder gegen die Regierung. Dann 3 Tage später gehen und feiern, da wir im Krieg sind, kann mich nicht identifizieren, da muss ich weg. Und sehr schnell, und die Inflation war fast wie jetzt. Da habe ich gesagt, kann ich mich nicht wohlfühlen. Und seine Familie war in Norditalien.
Mhm.
Nicht die Eltern, aber sondern die Onkel. Da haben wir gesagt, okay, heiraten wir. Da wollte ich schon ein Party organisieren. Dann heiraten wir und dann gehen wir nach Comasee.
Ach ja.
Eine kleine Ort, Aber gut, ich war sehr jung noch, noch nicht bereit, mich zu festlegen. Nach 9 Monaten verlasse ich meinen ersten Mann. Hm. Aber sehr großzügig von meiner Seite. Lasse ich meinen Job in Mailand als Grafiker, lasse ich das Auto und die kleine Wohnung eingerichtet. Und ich beginne von null.
Aber okay.
Harte Zeit, bis ich noch wieder einen Job gefunden habe und hatte ich gewohnt in dem gleichen Ort, bis ich dann eine neue Wohnung bekommen habe und da war ich mehr in Mailand als in Kommersee. Und da habe ich begonnen mit Grafik, bis ich danach, war auch schon nicht so schön in Italien bezüglich Wirtschaft und nicht bezahlt werden und tralala. Und meine Schwester war schon in Deutschland.
Ah, okay. Und dein Italienisch war immer gut? Oder musstest du da noch ein bisschen was dran tun?
Nee, war nicht gut. Also zu Hause haben wir Spanisch gesprochen, aber in Italien sogar wie in München habe ich immer begonnen mit Englisch.
Okay, ja.
Bis ich eigenermaßen den Sprach bedienen konnte.
Okay, aber dann musstest du auch immer noch natürlich dich auf das Land einstellen und die Sprache nochmal ein bisschen lernen. Und Italien ging es wahrscheinlich ein bisschen einfacher als Deutsch, schätze ich mal.
Ja.
Ja.
Ich hatte aber in Buenos Aires bei dem Goethe-Institut 2 Jahre Deutsch gelernt.
Ach so, hattest du?
Ich glaube, war ich 16 oder etwas.
Vorausschauend schon. Hast gedacht, glaubst
nee.
Du?
Nee.
Oder wegen der deutschen Komponisten?
Auch nicht. Also ich hatte in der Schule...
Wegen der deutschen Küche?
Oh, no, noch weniger. Aber ich hatte in der Schule... Und die ganze pädagogische Schule, das waren schon 7 Jahre, glaube ich. Meine enge Freundin, meine Freundin Elise, Bankfreundin, Bankkollegin, sie wohnt jetzt in Miami, viele Jahre her. Aber das sind die Freundschaften, die du dir nicht immer schreiben musst oder nur weniger telefonieren. Aber wenn wir uns irgendwo in dieser Welt treffen, ist es so wie gestern.
Ja, keine Zeit dazwischen. Ja.
Und sie mit der Schwester Susi hatten die deutsche Familie. Also die Eltern waren aus Austria-Ungarn, aber danach deutsche Besatzung, haben immer Deutsch gesprochen und das Leben war Deutsch. Und ich hatte meine Familie mit typisches südamerikanische Konstellation. Deswegen wollte ich mehr verstehen, die Kultur, und habe ich ein paar Jahre studiert. Und ich hatte immer 2 Familien, 2 Weihnacht, eine typische europäische Weihnacht, früh bis um 5 oder 7. Und dann von den Weihnacht bin ich an meine Weihnacht, an meine südamerikanische Weihnacht, bis um Mitternacht. Und da habe ich gedacht, okay, dann lerne ich Deutsch.
Da muss man mal ein bisschen mitreden können. Ein bisschen,
ja,
das ist doch gut. Aber ist doch toll.
Hier hat nicht viel gebracht, weil das war schon viele Jahre her.
Aber du sagst, du bist nach Deutschland gekommen, weil deine Schwester schon hier war?
Ja.
Und dann bist du auch nach München gegangen, gleich schon? Oder warst du noch woanders?
No, das war Kreis Augsburg.
Eher so Provinz, oder?
Ja. Aber ich bin keine Provinzmensch.
Hätte ich jetzt auch nicht gesagt.
In alle diese Gegend haben sofort nach einer Woche über mich gesprochen, weil...
Komisch.
Ich hatte keine Gardinen gehängt, weil ich liebe Sicht. Ich meine gerne Gardinen. Oder weil ich mit Bikini, also ich war ein bisschen jünger und dünner, habe ich die Kirche von Frau Reichel, das war die Eigentümerin, die unter meiner Wohnung gewohnt haben, geerntet, geholfen. Da hatte ich einen Gemüsegarten für die Oma gemacht. Da haben natürlich sehr schnell über mich gesprochen.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nein. Und dann hatte ich einen Job bei Feinkost Käfer bekommen als Chefin der Grafikabteilung.
Ach nee.
Und so habe ich begonnen mit Partyservice wieder, mit Lebensmittelladen, Weinkatalog, Grafik.
Ja. Hast du eine gute Adresse gehabt dann?
Ja.
Das ist doch gut. Aber wie bist du denn dann zu deiner alten Käserei gekommen? Oder ist das ein zu großer Sprung?
Ja, das sind 17 Jahre. Also bei Käfer war ich 3,5 Jahre. Danach habe ich Käfer als Selbstständige übernommen. In der Zwischenzeit habe ich kennengelernt meinen zweiten Ehemann. Von einer Kollegin, Freundin und eine Party. Dann ziehe ich um von Kreis Augsburg oft nach München. Und bis wir zusammen umgezogen sind und haben wir zusammen gelebt, ohne heiraten. Am Ende waren wir verheiratet, aber nur 1,5 Jahre. Also ich glaube, ich habe ein Problem mit Hochzeit.
Wieder so kurz. Und wie lange habt ihr zusammengelebt? Länger.
17 Jahre oder etwas.
Ja, das ist wahrscheinlich, dieser Schein ist nicht gut für dich.
Ja, weiß ich nicht. Also ich bin zerbild. Ich lege viel Schuld auf meine Seite oder Probleme auf meine Seite, weil ich bin wild. Also ich meine, ich kann jeden Tag das Gleiche machen, noch weniger jeden Tag ein Mensch Hallo sagen zu müssen. Jetzt habe ich zwei Katzen, die entscheiden, die viele über mein Leben. Ja,
genau.
Aber ich bin vielleicht doch älterer und
aber die entscheiden,
tolerant
was läuft,
geworden.
Nicht du.
Nee. Vielleicht bin ich tolerant geworden. Ja. Aber tolerant bin ich nie gewesen. Und geduldig auch nicht.
Nee. Ich bin dankbar, dass du hier schon mit mir über eine Stunde quatscht.
Ja, sagst du, ich bin älterer geworden.
Früher wäre ich gegangen, weißt du? Früher wäre ich schon nach 10 Minuten, nein.
Aber
jetzt nochmal, hast du denn in der Zeit gekocht?
Doch. Wenn meine zweite Ex-Mann, der apropos Hamburger ist, werde ich nicht den Namen sagen, aber er hat geliebt Reisen und Kochen und Essen, Kochen nicht, Essen. Mhm. Bedeutet, alles, was ich danach in den Kochgarage gemacht habe, als ich mich getrennt habe, 1,5 Jahre verheiratet, das war, glaube ich, deine Frage, trenne mich mit ein bisschen Geld. Aber dann habe ich weitergemacht, was ich mit ihm gemacht habe. So 28 Freunden, alle in einer Tafel saßen, ich habe gekocht oder die Küche musste geöffnet sein. Alle hatten noch die geschlossene Küche, ich hatte alle Show, ich brauchte wieder meine Bühne.
Ja, klar.
Ja, und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich machen, ich kann kochen. Mit dem Geld, Freunde, verbinden mit einer Verrückten, die Handel hat mit alle alten Antiquitäten, Möbel, die wollte in diese alte Käserei, wir sind immer im Zentrum von München, am Stiegelmeierplatz, wollte er so eine Art wie Hotel, Boutique-Hotel. Ich hatte ein bisschen Geld, ein bisschen investiert in das Projekt, weil das war sehr kreativ, bis ich verstanden habe, dass das Geld hatte ich, aber er nicht. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Toni, das Geld, das ich investiert habe, hole ich mir zurück, ich nehme diese Garage von der Käserei, werde ich etwas schaffen, zahle ich dir die Miete 3 Jahre nicht oder 2,5 und ich werde das versuchen. Ja, hat er gesagt. Er hat nicht erwartet, dass ich so einen geilen Erfolg hatte in dieser Käserei. Eine Käserei, eine alte Industriegebäude in München, ist es immer noch eine Rarität. Ich glaube, wir sind die letzte Hof, die noch nicht abgerissen ist.
Ich wollte sagen, die sind doch alle längst saniert schon sonst, ne? Die
ja, abgerissen. Sanieren wäre eine Sache. Aber die sind abgerissen, neue gebaut und ich bin eine, die so wie traditionelle Rezepte mag ich gerne. Die Gebäude, also die Wände, wie es waren, die Fliesen, wie es waren. Ich habe saniert, diese Garage. Das war so für München, wow, weil das war so wie ein Loft in New York.
Mhm. Ja.
Eine geile Gaggenau-Küche. Und dann wüsste ich nicht, was wir machen. Ich sage, schön, dann richten mit dem Geld meine Scheidung. Mhm. Dann hatten wir kein Geld. Dann hole ich meine Schwester aus Portugal, die war schon in Portugal, weil sie schon geschieden war. Dann mache ich ein paar Kalkulationen, was Mittagessen oder ein Feinkostclub uns bringt. Aber ich sage, Mittags bringen uns kein Geld. Und dann kam ProSieben, die Fernsehen, und hat uns immer beobachtet, wäre eine Baustelle. Und der Chef der Marketing hatte gesagt, ah, wenn du fertig bist, ruf du mich an. Dann waren wir fertig, rufen wir an. Wir buchen einen Workshop. Okay, eine lange Tafel. In der Zwischenzeit, in dieser Baustellezeit, habe ich von eBay mit 101 Euro eine 7 Meter lange Tafel aus Nussbaum, wow, von einer badwürttembergischen Gemeinde gekauft.
Für 101 Euro?
Für 101 Euro. Da konnten sich 24 Leute sitzen.
Wow.
Dann haben wir den Workshop gemacht und dann gucken uns, ich mit meiner Schwester, haben wir Kaffee gekocht und Mittagessen gekocht. Dann fragt mich der Chef und der Chef, ob die nicht bleiben konnten und etwas zusammen kochen, weil war so spät für ein Restaurant zu suchen. Da habe ich gesagt, okay, da gehe ich einkaufen. Wir hatten eine mega teure, gar genau neue Küche.
Ja.
Aber wir hatten kein Geld mehr für Besteck, noch weniger Pfanne. Und wir haben mit meiner Schwester in dem Vordergebäude gewohnt, wo da waren die Wohnungen der Angestellten, den Käserei.
Ja.
Haben okay. wir alle gemischt geholt. Also alt, nicht alt. Und mittags haben wir gekocht. Und ich habe gesehen am Ende, wie geil war der Gruppe, das waren 25 oder 35, ich weiß nicht mehr, Menschen, waren viele, die sich schikaniert haben während dieser Workshop und dann am Ende alle in der Küche, alle haben gegessen auf den dreckigen Arbeitsfläche, also Marmor, gar genau, geile Küche, aber immer noch dreckig und das habe ich gesagt, das ist genau, was wir machen und ab dem Moment haben wir nur das gemacht.
Aber das kam dann ja so zugeflogen, ne?
Ja.
Also natürlich war da so schon so eine Idee, aber irgendwie hat sich das ja dadurch dann manifestiert. Und dann kamen die Nächsten wahrscheinlich, mutmaße ich mal, ne, dass das so weiterging.
Viel, viel, weil dann kam Mini, dann kam BMW, dann kam...
Es war dann cool, zu dir zu gehen, ne? Hat sich auch rumgesprochen. Und du, wir haben neulich einen Workshop da gemacht.
Genau, und ja? Außergewöhnlich.
Ja, ja, natürlich. Und das ist ja so, wenn es eine neue Location gibt, die wirklich cool ist, spricht sich ja rum. Oder?
Besonders in München, alle wollen hingehen, aber das war nicht ein Lokal, da konnte man nicht reingehen, da konnte man nur als geschlossene Veranstaltung, wie jetzt, bei mir kann man sie nicht sitzen. Mhm. Viele leider wünschen sich, erwarten oder denken, dass ich, weil ich in Kitchen Impossible war, ein Lokal habe. Habe ich nie gehabt, möchte aber auch nicht haben. Und deswegen, das Einzige ist so, mit kleiner Gruppe uns buchen.
Aber Kitchen Impossible war ja dann auch, oder wir müssen, glaube ich, nochmal chronologisch vorgehen. Ne? Ich glaube, ich greife mal vor, aus dieser ProSieben-Gruppe, ja, resultierte dann irgendwann The Taste.
Ja,
auch. Dass du dabei warst.
Ja, und so habe ich den Mercer kennengelernt.
Und weil der ein Team hatte. Und du warst bei ihm im Team sogar, ne?
Ich habe ihm gewählt.
War das die allererste eigentlich, die allererste Runde? Oder?
2013, die erste Staffel.
Das ist ja schon 11 Jahre her jetzt.
Ja.
Mein Gott. Ja, so lange her.
Sind wir alle alt geworden.
Nee, die Sendung ist gereift, würde ich sagen. Hat sich ja auch einiges verändert, ne? Wahrscheinlich zu damals, oder?
Ja, jetzt sind wieder alle Männer in der Jury.
Ja, stimmt. Früher waren... Ne?
Früher war immer so eine Frau.
Mhm.
Aber ich glaube, Frauen tut sie für so ein Format manchmal schwierig, ne? Also, keine Ahnung.
Würdest du es nochmal machen?
Mit den Löffeln? Nein, so ein Teufel. Der Erste, der mich schimpfen würde, ist die Melzer. nein, aber ich würde gerne als Gastjurorin, wenn Mama Küche ist.
Ja, das ist doch mal was.
Ja.
Ja.
Das kann ich mir schon vorstellen.
Steht das an?
Habe ich schon gefragt, schauen wir mal.
Schauen wir mal, okay. Aber es ist trotzdem ein tolles Format.
Doch.
Ja? Und du hast es ja auch damals mitbekommen, wie das entwickelt wurde, glaube ich. Als es losging, warst du da nicht sogar als für die Jury mal kurz im Gespräch?
Doch,
war das nicht so?
Weil die dachten, also The Voice war schon bei ProSieben und alle dachten wir, das kann man schon Doppelbesatzung haben, so wie bei den Boys. Es gibt immer zwei Kollegen, zwei Schwestern oder.
Ja.
Und da haben gedacht, zwei Schwestern, ich und meine Schwester.
Ah.
Aber irgendwann, weißt du, kam der Guru von ProSieben oder Satanis und hat gedacht, das sind Millionenproduktionen, wir kennen nicht die zwei Schwestern, die kennt kein Mensch.
Wir brauchen Profis, also genau. Profiköche.
Genau, aber ich wüsste bis jetzt, bis heute nicht, auf welcher Stelle ich sein dürfte oder vorgestellt war. Trotzdem habe ich an den Produktionen gesagt, gut, kann ich auf die andere Seite gehen? Bist du auf die andere Seite? Ja, kann ich den Casting, kann ich eine Kandidatin sein? Ja. Und so habe ich geschafft, alle Casting bis Köln, dann stehe ich in diese Lief und höre alle sprechen gegen meine Löffel, komme ich raus, dann habe ich...
Alle sprechen gegen den?
Gegen, aber gegen, weil ich konnte nicht sehen, was die Kamera gesehen konnte. Mhm. Die haben alle gegen und gedrückt den grünen Tast, damit die anderen nicht drücken.
Hatten alle gedrückt?
Ja. Und dann komme ich raus und denke in dieser Lief, okay, ich habe vielleicht doch 5 Minuten, dann kann ich reden über die Kochgarage. Aber ich habe mir schon gedacht, wie ich rede, weil ich wollte nur reden über die Kochgarage.
Du wolltest Promotion machen, ne? Ja, genau. Ja, jetzt habe ich schon mal das Publikum, ja,
ich wollte nicht gewinnen. Also, dann komme ich raus, ich mit Latzhose und Bandana immer noch. Ich hatte nicht Ohrclips.
Ja.
Und dann erzähle ich, was wir sagen. Natürlich wüsste ich schon, Tim Melzer mag mich gerne, weil wir kochen auch mit Bauch und Herz und ohne Waage.
Bauch und Herz und ohne Waage. Das wird übrigens der Titel des Podcasts. Ah. Kochen mit Bauch und Herz. Nee, Kochen mit Bauch und Herz und ohne Waage.
Ja, genau.
Soll ich das so nennen?
Kann man.
Oder nicht so gut?
Na ja,
ich schreibe auf, rede weiter, bitte.
Ja, genau, mach du Notizen. und dann, ja, das ging so schnell, so euphorisch, so schön, so sentimental. Auf einmal war ich in der Ärmel von Tim Melzer und dann in ein Lief, waren wir beide in der Lift. Das war nicht in der Storyboard. Und dann küss mich und dann wir sind als Freunde geblieben.
Ja, schön.
Wie Bruder und Schwester.
Ja, und das hält bis heute an.
Ja, ja. Die sind die Freundschaft, die, also eine Teammesser, die jeden Tag mich anruft, brauche ich auch wirklich nicht. und gegenseitig auch nicht. Wir sind sehr ähnlich von Charakter.
Ja.
Würden wir nicht schaffen, einen Job zusammen lang machen. Er beschreibt mich als renitent.
Das,
gebe ich recht.
Aber er auch.
Sind wir sehr ähnlich.
Genau.
Aber das sind Freunde, die überraschen mich. Manchmal ist es im Hof, manchmal treffe ich hier in Hamburg oder manchmal gehe ich in die Bullerei, manchmal treffen wir uns vor der Kamera.
Ja.
Nee, das ist schon schön. Aber ich glaube, gibt es so eine Art wie Telepathie. Also der Tim ist ein Fuchs, finde ich. Der hat viele Antennen und versteht vieles und versteht in seine Lokale oder Gastronomie alles, was passiert.
Und dann hat er dich irgendwann eingeladen zu oder gefragt, ob du bei Kitchen Impossible mitmachst.
Genau, ja.
Und,
das war ein Anruf in Mitte der Pandemie.
Und da hast du das... Vinci
Grassi mit der arme Sven Wassmann.
Oh mein Gott. Und wie war das? Hat er Innereien hatte er, ich habe die gesehen, aber es ist schon länger.
Doch,
ja,
der hatte nur Leber.
Ja gut.
Aber wie kannst du, da kannst du nie schmecken, denke ich, die andere Innereien.
Ja.
Nach dem lang kochen und durchdrehen und...
Und der muss ja alles, die Nudeln musst du ja auch machen.
Ja. Sache, die nicht richtig waren. Weil er hat gedacht, ich Buchweisen. War nicht Buchweisen, das war eine hartweiße Mehl mit ein bisschen Vollkorn drinnen. Noch mit in der Pietra gemacht.
Ja.
In den Stein und der dachte, dass ich Buchweizen, aber Buchweizen kannst du nicht kneten, da kommt ja, kannst du Fliesen kleben danach. Und so war bei ihm, aber ich durfte ihm nicht helfen und das andere, was gefällt, war die Säure, weil dieser Teig knet man auch Butter drinnen und Vinocotto ist eine lange gekochte Most aus den Regionen.
Das kommt in den Teig?
Ja.
Ah, ja, aber wie kann man darauf kommen?
Also, nur weil ich wüsste schon das Rezept und sehr oft in Argentinien gegessen habe.
Aber das kriegst du ja, wenn du das isst, nicht auseinander.
Wobei, Entschuldigung, der Küche sollte das schmecken. Ja. Ich frage mich wirklich, ob eine Tim Melzer das schmecken würde.
Ja.
Vielleicht habe ich noch eine Chance, eine Revanche zu bekommen.
Ja. Und?
Ja, schauen wir mal.
Okay, kriegen wir nicht mehr raus. Na gut, aber wenn du jetzt nach Kitchen Impossible, ne? war ja Pandemie, hast du gerade gesagt. Aber das hat ja dann auch echt nochmal so einen Boost gegeben. Spätestens da kannte man dich.
Ja, das muss ich sagen. Da wollten alle reinkommen in meinen Laden und wissen.
Ging ja nicht, oder?
Ja, wissen, wie der Laden ist.
Ja, ja.
Wie ich mich bewege, wie es riecht.
Ich habe das auch gedacht. Das ist mitten in München, kann doch gar nicht sein. Das ist also.
Doch,
als
aber
ich das
wir sind immer so ein Geheimtipp. Ja. Wir waren immer auch mit den Kochgaragen ein Geheimtipp. Und mit den Kochgaragen mehr, weil Private konnten sich nur träumen reinzugehen, weil wir waren nur für Unternehmen, B2B.
Ja.
B2C waren wir nicht. Mhm. B2C haben wir begonnen in der Pandemie. Da hatten wir sogar eine Erlaubnis für eine Pop-up. Gastrokonzept bedeutet, konnten wir eine Terrasse haben. Natürlich zwischen Zucchini, Blüten, Mangol und diese ganze Gemüse und Blumen, die ich habe. Unser Streetfood war auch eingerichtet für Getränke und Straßenverkauf. Aber dann irgendwann in 21 war schon mehr problematisch. Dann konnten wir nicht alle Genehmigungen. Dann war in Rede Gastrokonzept so aufmachen. Ich habe gesagt, zum Teufel, ich möchte nicht Gastronomie haben, weil das musst du jeden Tag da sein. Und es ist immer noch, und ich habe immer noch, und habe es so das zweite Mal geschafft, dass meine Konzepte liegen, Hauptsache an meiner Person. Bedeutet manchmal, wenn ich nicht da bin, der Kunde ist nicht so zufrieden, wenn ich da bin. Das war ein Event am Montag, das alle Erste, was der Chef gemacht hat, ist Graziella da? Komm rein, ist Graziella da? Und Graziella war da, ich war an dem Bar. Aber ich muss schon sehen, ich bin schon 67, ich schaffe nicht 10 Stunden Rennen wie eine Verrückte.
Ja, okay. Damit kannst du aber nicht kokettieren, das merkt man dir ja nicht an.
Ja, aber ich versuche mir schon mein Leben ruhig zu machen. Und deswegen übernehme ich den Bar.
Ja, das ist gut. Du, an der Bar ist ja auch immer sehr gemütlich.
Ja,
ne?
Kann ich sitzen, kann ich quatschen, höre ich die Geschichte.
Ja.
Und alle hängen an der Bar gerne.
Und aber dein Alimentari jetzt, ja, ist ja, was hast du da so, was würdest du sagen, was ist das für eine Produktauswahl für die noch nicht da waren und jetzt aber Schlange stehen wieder?
Ja, ich habe natürlich italienische Produkte, ich habe meine Sugos, meine Pesto aus Sizilien. Ich versuche immer Raritäten und was wir nicht mehr haben, sind normale Öffnungszeiten. Weil,
habt ihr nicht mehr?
Nein, weil also wir müssen immer uns anpassen an alle Problematik, die gibt's. Wenn der Laden ist in Rückgebäude, das ist nicht wie auf der Straße, dann ist es nicht immer laufende Kundschaft. Manchmal kein schönes Wetter, dann mussten wir warten, dass die Kunde reinkommt, die Kosten laufen. Deswegen machen wir jetzt exklusive Termine mit mir für Einkauferlebnisse. Bedeutet, ich bin da und mit mir können einen Kaffee trinken, können eine Prosecco trinken, können auch sogar manchmal ein Aperitivo naschen und wir können beraten. Ich höre, was die kochen wollen, was sie trinken wollen zu Hause und dann mache ich das. Und es gibt so eine lustige Buchungssystem in unserer Webseite. So wie du kaufst ein Ticket bei Lufthansa, kannst du einen Slot bei mir buchen.
Das ist ja cool.
Ja.
Das ist ja wirklich cool. Und das
ist ja noch verrückter, sind wir geworden.
Das ist ja noch verrückter, ja. Und wie viele Termine machst du denn? Hast du dann so am Tag so im Schnitt?
Wir haben zwei oder drei Tage sind schon geplant für Laden. Wobei, warum haben wir auch das gemacht? Weil entweder bin ich nicht da oder entweder weil gebuchte Events sind. Wenn ein Event gebucht ist, beginnt um 6 Uhr. Bedeutet, ich und meine Küche kommen wir schon rein um 4.
Mhm.
Manchmal kommt die Putzkolonne schon um Mittagszeit. Bedeutet, ist es ist es den Laden schon für das Event gegeben.
Ja. Und es findet alles im Laden dann ja statt.
Genau, im Laden. Also das ist die Küche ist im Laden die Zutaten sind in der Küche. Dann es gibt den zweiten Teil, wo der Weinkeller ist. Bedeutet, und nicht so enttäuschend, dass die Leute stehen vor der Türe und ich kann nicht reinlassen, weil der Kunde hat schon einen Laden gemietet. Dann habe ich mir entschieden zu was, weil dann, habe ich eine Anfrage an den Tag, ist der Ladenverkauf vorreserviert, kann kein Mensch buchen, ist bestätigen den Events, dann ist es komplett gebucht für den Event und so geht.
Das ist eine coole Planung.
Ja, damit die Leute genießen und ich weiß schon, dann kommen und ich habe Bock und Zeit, zu erzählen.
Und du kannst ja den Stress rausnehmen. Ne? Da sitzt schon die Nächsten, die waren, wann sind wir denn dran? Und da hat man ja auch keine Lust zu.
Nee.
Ja? So hast du das ja
sehr gut organisiert.
Sehr schön entzerrt.
Deutsch gedacht.
Ja, ja. Wovon hast du denn am meisten? Italienisch, Argentinisch, Deutsch? Was würdest du sagen? Was hast du in dir vereint? Ja, ja, als Person.
Ah, ich liebe Michelin zu sein.
Ja.
Also Spießer wie die Deutsche, wenn ich arbeite, ich mache gerne Pünktlichkeit. Die Systeme, die machen wir schon backen ein bisschen in Deutschland, aber vorher waren vom Müll abholen und trennen, bin ich die Oberspießer. Wenn mein Team nicht trennt den Müll, gehe ich in den Eimer. Und schimpfe. Von lockerer zu sein, also ist es komisch zu verstehen, aber ich mache gerne Pünktlichkeit, aber manchmal für mich selber muss ich lockerer Leben haben. Aber dann habe ich mich entschieden, am Dienstag bin ich lockerer. Wenn ich mit dir einen Termin gemacht hätte, dann bin ich pünktlich.
Und wenn du für dich kochst, ne? Was kochst du dann? Was würdest du kochen? Was würdest du heute kochen, wenn du heute nur sagst, oh, heute habe ich nichts. Heute habe ich kein Kochevent heute Abend.
Mache ich natürlich meine Kühlschrank oben auf.
Ja, was haben wir da drin heute aktuell?
Aktuell gibt es Karotten, Tomaten, Nudeln gibt es immer. Käse liebe ich, Käse aller Art, die sind immer in meiner Kühlschrank.
Mhm. Sag mal, Tomaten, kann man jetzt Tomaten kaufen? Gibt's jetzt irgendwo?
Ich kaufe die oberteuerste Cocktailtomate, die kann man schon essen, aber nicht aus Holland.
Sondern? Wo kommen die denn her? Spanien,
aus
Italien?
Italien.
Italien, ja? Süditalien?
Datterini sind immer die beste. Datterini sind diese kleine, süße, ein bisschen in wie die San Marzano-Form.
Ja.
Aber die sind immer so, die meiste süß. Kosten natürlich wahrscheinlich 12 Euro.
Ja, wenn du da einen großen Topf mit Soße kochen willst, dann brauchst du schon.
Wenn
aber
ich Soße
machst du
dann
habe
ich
Dose,
im Laden. Ne? Also entweder sind hängen, aber die letzte frische Pienolos haben wir am Montag gekocht. Und hänge immer, lasse ich mich von Napoli liefern, von Besuch. Diese sind so wie Trauben.
Ja, die hatte ich
aber
auch neulich
Tomaten,
mal. Die halten ja relativ lange, ne?
Weil sie Wintertomaten.
Siehste?
Und die Reifen gehängt unter den Dach, selber in Italien, die werden geerntet maximal im November und dann kannst du bis März
aber die sind,
haben.
Die sind aber auch so ein bisschen bitter, ne?
Doch, die haben eine Bitter in der Schale, deswegen sind Tomaten, die musst du mindestens 3 Stunden kochen.
Damit
und dann der Bitter ist süß.
Ja.
Aber ist die beste Zusätzung der Welt, finde ich.
Ja. So, aber wir haben Möhren, wir haben Käse, wir haben Tomaten bei dir im Kühlschrank.
Und Eier.
Und Eier.
Könnt ihr mir eine Frittata machen mit einem Tomaten-Zwiebelsalat? Es kommt darauf an, wie das Wetter ist. Ne? Ich gucke, wie die Temperatur ist. Ich bin Suppe-Mensch. Ich liebe Suppe, ein Töpfchen.
Aber Frittata, was mache ich jetzt? Wie mache ich die Frittata?
Dünste ich ein bisschen von. Habe ich eine Zwiebel, halbiere ich oder viertel ich für den, ein Viertel für den Tomaten und der Rest fein gehackt oder in Julienne oder wie ihr wollt, die Wurst. Anbraten in Olivenöl, dann kommt die Gemüse. Wenn ich Karotte, dann grob geriebene Karotten, brate ich da. Bisschen Tomaten, damit die Umami und die Säure kommen. Schlage ich extra ein Eier oder 2 Eier, kommt drauf an die Größe von meiner Frittate mit ein bisschen Kräuter. Könnte meine Bali Koriander sein, oben bin ich frei für alle für mich. Und dann mache ich diese Frittata, so wie eine spanische Tortilla. Geht den Eier über den gebratenen Gemüse, helfe mir mit einem Gummilöffel.
Packst du Käse mit rein?
Kann auch. Habe ich Käse? Ja, reibe ich ein bisschen Käse oder eine auch, ne? Weiche Käse. Und das mit einer ganz simpel, mit gutem Olivenöl, ein bisschen kräftiger, Tomaten-Zwiebelsalat.
Und lecker. Aber die Frittata, die kommt in die Pfanne und dann in den Ofen?
Nein,
zum Schluss,
entweder machst du in die Frittata in den Pfanne, weil drehst du um, also mit der Hilfe ein Teller oder den Deckel. Dann frittierst du auch beide Seiten, so wie eine Gemüsekuchen.
Ja.
Aber entweder mache ich komplett in der Pfanne oder mache ich komplett im Backofen.
Ach, guck mal, ich mache immer beides. Ich mache von unten, also auf der Pfanne, ja, also auf
dem. Was, das dauert so lange.
Auf dem Herd, sodass es unten ein bisschen, ja, weil ich ja vorher auch das Gemüse anbrate und so weiter, und dann packe ich die Eier drauf, dann lasse ich es ein bisschen stocken und dann packe ich es in den Ofen und dann kriegt er nochmal Oberhitze und dann geht das ja auch nochmal ein bisschen auf. Und dann drehe ich um.
Ach, gleich kannst du so.
Mach ich mir zu viel Arbeit, ne?
Ja.
Okay, aber jetzt wissen wir, man muss ja nur die Profis fragen. Hast du mal gehört von den Profis, dass du kein Profi bist? Dass du keine richtige Köchin bist?
Ja, logisch. Ich bin eine Hobbyköchin, aber das beleidige ich mich nicht.
Nee.
Haben recht.
Ja.
Doch, und das war, erinnere mich, während der Kochgarage, habe ich zweimal gedacht, ob vielleicht doch ein Koch könnte bei, mit uns arbeiten und ein bisschen Disziplin an uns bringen. Aber das war schon zu viel Disziplin, weil.
Habt ihr probiert?
Ich habe es zweimal probiert in 11 Jahren, aber ist es schief gegangen, weil ein Koch braucht einen Plan. Und wir haben keinen Plan. Ein Koch braucht eine Liste, Zutatenliste, Gramm, eine Waage. Wir haben keine Waage. Deswegen haben wir Diskussionen und immer die letzte Diskussion war, Entschuldigung, ihr seid nur hier Mamas und Frauen oder kocht ihr bis zu Hause. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe so viel gelernt und eigentlich solltet ihr machen wie ich. Da habe ich gesagt, nein. Aber nicht, weil ich denke, dass ich besser koche als eine Profi. Wäre Blut von mir gewesen, wenn eine Konzept läuft, dass ich unter dem Marketing, für was? Ich hatte mein Geld verdienen so.
Wenn du jetzt essen gehst, ne? Wenn du dir jetzt ein Restaurant aussuchst, wo du essen gehst, was sind deine Kriterien? Wonach suchst du das aus?
Sicher nicht italienisch, weil koche ich selber. Oder kochen wir oft selber.
Ja.
Exotisch auf jeden Fall, Soul Kitchen auf jeden Fall. Muss nicht Komponente-Küchen sein. Aber ich gehe sehr wenig raus, wirklich. Und dann habe ich schon ein paar mit meinen Finger, 5 Finger kann ich schon zählen, mit meiner Hand. Da gehe ich essen. Natürlich werde ich viel eingeladen, um Neues zu entdecken. Aber ich bin so kritisch. Also,
ist schon so, ne? Ist schon so. Was ich immer finde, ist so bodenständige Küche, also so Mama-Küche, dass es auch ganz schwer ist zu finden. Weil es gibt so diese ganz viele dieser Marketing-Konzepte, also wie jetzt, was weiß ich, gerade seit ein paar Jahren wieder die Pizza durchs Dorf gejagt wird. Aber das ist ja irgendwie, das ist Marketing. Das ist nicht Liebe.
Ja, ich frage mich immer, aber ich glaube, am Ende ist der Konsument, der die ein bisschen mitmach oder nicht. Ne? Wenn ich dir eine Minestrone per Hand gemacht, die Brühe selber gemacht, mit Nudeln selber gemacht, mit Fleisch oder was sonst, in eine Suppe, also in eine Suppe-Topf auf meine Oma-Zeit stelle, mit ein paar Tiefenteller, eine Parmigiano, die du selber reibst, für mich ist es eine geile Gastrokonzept, ist es so wie zu Hause, aber für den, der zahlt, wird er sagen, oh, das ist so einfach, also ich werde nicht mehr oder weniger zahlen. Verstehst du, das ist schwierig, diese Mama-Küche als ganz, für mich ist ganz außergewöhnliche, wenn ich das, ich gehe oft so ein Walz, Gasthaus Walz in München.
Okay.
Aber warum? die Junge sind junge Leute, aber es ist eine Mama-Küche. Also die Kürbiskernöl wird von der Oma von einer von denen. Die waren sommeliert in andere Konzepte. Die können sich mit den geilsten Weinen, nicht nur Österreich, sondern auch Deutschland. Und du bekommst die beste Backhändel in München in den Kupfer, in den Kupfertopf.
Ja, herrlich. Wunderbar.
Und du zahlst ganz normal wie in einem Restaurant. Bedeutet, so sollte es sein. Aber ich glaube, die Deutschen sind mehr bereit, in Italien zu zahlen, die große Tiefenteller, die Schale, die Pfanne auf den Tisch.
Ja.
Das ist Italien, das ist
Deutsche Vita. Aber das ist dann auch Italien, ja.
Aber nicht hier.
Ja, nicht hier, das stimmt. Ich will das auch gar nicht verteufeln. Also ist jeder für jeden sein Plätzchen, wo er hin mag oder sie hin mag, alles schön. Ich merke nur immer, es gibt so Konzepte, die sind so gemacht, so die sind so Instagrammable. Weißt du, tolle Bilder kann ich hier machen und so weiter. Und es ist natürlich immer das Gesamtkonzept. Mit wem bin ich dort? Wie sieht das da aus? Aber es muss natürlich auch schmecken. Und zum Glück gibt es so viel Auswahl.
Ja.
Ne? Und wie sagst du, wie heißen die Walz?
Gasthauswalz.
Gasthauswalz. Man kann auch immer wieder an den selben Ort gehen, weil man das da gerne mag. Ich finde es auch ganz toll, ein Stammlokal zu haben. Ich entdecke aber auch gern Neues. Dass man jetzt bei dir aber einen Termin machen darf und um bei dir einkaufen zu gehen, das ist natürlich gut. Das ist ganz toll. Das macht ihr mal. Wenn ihr nicht in München seid, dann holt euch aber auf jeden Fall das Buch. Und wenn ihr mal ein Event machen wollt, dann meldet ihr euch auch ganz artig an.
Ja, gerne.
Weil ich kann es nur sagen, dass ihr Graziella jetzt gehört habt, ist toll, aber ihr gegenüber zu sitzen und vielleicht an der Bar zu sitzen, ist noch viel toller. Wo sehen wir dich demnächst? Noch? Gibt es irgendwelche? Ja, nee. Wann sehen wir dich im Fernsehen?
Ah, das weiß ich noch nicht. Wenn ich weiß, darf ich noch nicht sagen.
Ich kriege hier nichts raus. Es war so schön mit dir.
Danke
dir. Und ich freue mich, dass ich dir ein wenig meine nordische Spezialitäten habe.
Vielen Dank für diese geile nordische Feinschmecker-Lunch von heute.
Sag mal, heute Abend gibst du ja eine Show im Kochkontor. Mhm. Was kochst du da?
Ich koche auf meinem Kochbuch ein paar Rezepte, aber es ist ein Aperitivo, das sind Kleinigkeiten.
Ja.
Und wenn ich sehe den Uhrzeit, ich sehe, das werde mehr live gucken sein, als ich vorbereite.
Sind wir zu spät?
Naja.
Also wir sagen jetzt auf jeden Fall artig tschüss.
Tschüss.
Ciao und bye bye. Und
Arrivederci.
Arrivederci. Schön, dass du da warst.
Grazie.
Du bist immer wieder eingeladen und wir haben ja schon einen neuen Termin, ne?
Genau.
Also im Juni,
ich komme schon bald wieder.
Im Juni mit Kräutermalte, den kennt ihr ja auch, den haben wir eben auf dem Markt getroffen, habe ich schon erzählt. Mit dem kochen wir im Juni was aus Tomaten.
Ja, vielleicht können wir ein Event machen,
ja,
wo die Leute auch teilnehmen können.
Ja, also. In den vier Landen wird gerockt.
Geil.
Ne? Aber kein Metal, wir hören kein Metal.
Nicht. Nur Adriano, Adriano Celentano.
Was will ich?
Azzurro.
Ich mag aber lieber Una Festa sui Prati. Ah. Was heißt das? Una Festa sui Prati.
Eine Party über
Una
die am Gras, also im Garten.
Ja, Una Bella Compagnia.
Eine schöne Begleitung.
Das passt doch da schon.
Ja, okay, ne? Dann haben wir schon das Lied.
Dann haben wir den Lied. Tschüss. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.